Kapitel 15. Die Entscheidung und ihr Schmerz. Oder was Kündigungsmacht für die andere Seite bedeutet. Miese Gefühle. Normalerweise hatte die Sekretärin im Vorzimmer immer eine kleine scherzhafte Bemerkung für alle übrig, die zum Chef kamen. Dieses Mal nicht. Paul kam sie auffallend kurz angebunden vor. Gehen Sie einfach durch. Ausweichender Blick. Im Büro saßen nicht nur der Chef am Besprechungstisch, sondern auch eine Frau, die Paul nicht kannte. Sie war von der Personalabteilung, wie sich dann herausstellte. Anders als sonst stand keine Kanne Kaffee auf dem Tisch, nicht einmal eine Flasche Wasser. Paul fühlte sich schon jetzt etwas unwohl. Er hatte sich kaum gesetzt, als sein Chef die Unterlagen aufklappte, die vor ihm auf dem Tisch lagen, und gleich zur Sache kam. Es gibt einfache Zeiten und schwierige. Für uns in der Firma hat eine schwierige Zeit begonnen. Wir haben nämlich den Müller-Konzern nicht mehr als Kunden. Du kannst dir ja vorstellen, was das heißt. Oh ja, das konnte Paul allerdings. Mit Müller machten sie nämlich 80% ihres Umsatzes. Er stieß den Atem aus und fragte, wieso denn das auf einmal? Sein Chef nickte nur und erwiderte, du kannst dir ja denken, dass wir das alles gerade analysieren. Aber darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. Wir können jetzt nicht anders, als Personal abzubauen. Und das bedeutet, so sehr ich deine Leistung schätze, dass wir uns trennen müssen. Paul fehlten die Worte. Wenn er mit etwas nicht gerechnet hatte, dann mit so etwas. Der Chef schob ihm ein Blatt Papier über den Tisch. Wir müssen dir aus strukturellen Gründen kündigen. Hier sind die Unterlagen dazu. Bitte unterschreibe hier, dass du sie bekommen hast. Bei Fragen kannst du dich an die Personalabteilung wenden. Tut mir leid für dich. Der Chef war schon aufgestanden und streckte ihm die Hand entgegen. Aber anders geht es nicht, wenn die Firma überleben soll. Paul schüttelte verdattert die Hand, der Chef sagte alles Gute und buxierte ihn Richtung Ausgang. Kaum war er draußen, bekam Paul weiche Knie und musste sich erst einmal setzen. Die Sekretärin war nirgendwo zu sehen. Das war ein echter Hammer, dieser Schwachmat von Chef, ohne jede Vorwarnung. Kein Gespräch vorher, keine Andeutung und jetzt das aus heiterem Himmel. Wie sollte er das seiner Frau und seinen Kindern erklären? Es kam ihm alles so absurd vor. Dass Kündigungen schmerzliche Vorgänge sein können, steht außer Frage. Dass sie die Betroffenen tief bewegen können, auch. Das objektive Machtgefälle bei diesem Vorgang ist nur zu offensichtlich. Aber betroffen sind nicht nur die, die dann gehen müssen. Für Menschen in Führungspositionen gehört die Auseinandersetzung mit Machtfragen zu ihrem beruflichen Alltag, ob sie sich das eingestehen oder nicht. Wenn es exemplarische Situationen gibt, bei der die Wucht dieses Themas für alle Beteiligten besonders deutlich wird, dann sind es Kündigungen. Dass hier aber nicht nur eine Seite im Spiel ist, die Gekündigte nämlich, sondern auch eine zweite, die Kündigende, bleibt in der Regel merkwürdig außen vor. Denn auch Vorgesetzte, die diese Rolle des oder der Kündigenden ausüben müssen, erleben den Vorgang in der Regel als wirklich belastende Erfahrung. Wir reden dabei nicht von den Exemplaren in nominellen Führungsrollen, die nie dafür ausgebildet wurden, keinerlei Skrupel auf ihrem Weg nach oben haben und ihrem eigenen Narzissmus täglich Opfer bringen. Reden wir lieber über die verbreiteteren Fälle, wenn Führungskräfte ehrlich ihre Verantwortung übernehmen, auch für eigene Fehler gerade stehen und dann trotzdem in solche Zwickmühlen gelangen. Weil plötzlich die Aufträge eingebrochen sind, weil eine Bank oder ein Geldgeber abspringt, weil eine Seuche durchs Land fegt und die Konjunktur trifft oder weil eine Firma einfach große strategische Fehler gemacht hat. Dann muss auf einmal gespart und umstrukturiert werden und leider geht das sehr oft nur mit weniger Personal. Und schon sitzt eine Vorgesetzte vor einer Person, der sie zu sagen hat, dass sie gehen muss. Womöglich muss sie das sogar Menschen mitteilen, die zu den ausgesprochenen Leistungsträgern gehören oder Mitarbeitern, die sie persönlich sehr sympathisch findet. Wie fühlt sich eine Chefin oder ein Chef, wenn sie diese Macht ausübt? Mies natürlich. Schon Ende der 1990er Jahre stellte ein renommierter Herzspezialist in einer Studie fest, welche Faktoren ausschlaggebend für einen Herzinfarkt waren. Bei Führungskräften war das, Zitat, die Notwendigkeit, eine Kündigung aussprechen zu müssen, Zitat Ende. Dass dieser Vorgang der Machtanwendung seine tiefen Spuren bei den Ausführenden hinterlässt, kann ich aus meiner eigenen Coaching-Praxis nur bestätigen. Das Thema passt nicht so leicht in vorhandene Klischeeschubladen, denen zufolge die Chefs oder Chefinnen nur ihren persönlichen Vorlieben freien Lauf ließen und Leute unterdrücken. Tatsächlich kann dieser Vorgang bei den Ausführenden zutiefst die Seele belasten. Vor allem, wenn vorhersehbar ist, wie diese Entscheidung die persönlichen Lebensumstände des betroffenen Menschen zunächst verschlechtern wird. Die alleinstehende Mitarbeiterin, von der jeder weiß, wie sehr sie an der Firma hängt und dass sie außer ihrer Arbeit kaum Beziehungen hat. Die Teamleiterin, die sich gerade mit einem Hausbau für ihre Familie bis zum Hals verschuldet hat. Der alleinerziehende Vater, der seine Arbeitszeit akribisch um Kindergartenzeiten herum organisieren muss und der finanziell alles andere als sorgenfrei lebt. Und nun muss die Chefin so jemandem mitteilen, dass sie oder er aufhören muss, auch wenn sie weiß, welche Belastung sie damit im Leben der Betroffenen erzeugt. Das steigert sich dann noch auf der mittleren Führungsebene, wo Menschen oft nur die strukturellen Maßnahmen exekutieren, die andere zu verantworten haben. Es gibt leider eine Menge schwache Vorgesetzte, die vor solchen Situationen fliehen, weil sie nicht aushalten. Aber auch diejenigen, die sich ihnen auf eine menschliche Weise stellen und versuchen, diesen Akt der Macht transparent und so gut es geht fair zu gestalten, haben innerlich damit zu tun. In der Regel gibt es bei Umstrukturierungen eine Menge Unterstützung für den gekündigten Personenkreis, aber für die kündigenden Menschen kaum. Also müssen sie es selbst machen. Wie gelingt ihnen das? Angemessene Haltung. In jedem Fall sollte ich den Vorgang vorher Schritt für Schritt durchdacht haben. Spontan sollte ich eine solche Entscheidung sowieso auf keinen Fall treffen. Auch sogenannte fristlose Kündigungen brauchen ja rechtlich einen sehr konkreten Anlass, der relativ selten vorkommt. Dann sollte ich von diesem Schritt auch wirklich überzeugt sein. Das heißt, jemand oder ich selbst muss mir glaubhaft erklärt haben, warum dieser Akt mit mir als Ausführendem so unverzichtbar ist. Wenn ich selbst es bin, der oder die zu diesem Entschluss gekommen ist, sollte ich mir meine Gründe kurz vor dem Akt noch einmal klar gemacht haben. Im Zweifelsfall sogar aufgeschrieben vor mir auf dem Tisch liegen haben. Ich muss diese Entscheidung vertreten können, weil ich nur so danach noch in den Spiegel sehen kann. Das gilt auch für Entscheidungen, die mehrere Ebenen über mir getroffen wurden. Zum Beispiel von einem anonymen Vorstand. Ich muss mir die Mühe machen, sie nachzuvollziehen. Mit der Haltung, die da oben haben das beschlossen, ich weiß auch nicht wieso und ich bin jetzt der Depp, der den Briefträger machen muss, komme ich nicht weit. Wenn ich keinerlei Logik darin entdecken kann, geht es, das muss man so aussprechen, auch wenn es sich naiv anhört, eigentlich um die Frage, wie lange ich in diesem Kontext selbst noch mitmachen kann. Man kann von keiner Führungskraft erwarten, jemand anderem zu kündigen, wenn es keine nachvollziehbaren Gründe gibt. Dann muss die Führungskraft irgendwann selbst gehen. Wenn ich meine Macht als Vorgesetzte dann tatsächlich und überzeugt ausübe, indem ich die Kündigung formuliere, sollte das mit einer angemessenen Rollenhaltung geschehen. Mit deutlichem Respekt gegenüber der betroffenen Person, aber nicht etwa mit einer aufdringlichen Darstellung eigener Betroffenheit, deren pseudo-seelsorgerlicher Touch eher peinlich wird und auf der anderen Seite zu Recht aggressiv macht. Ich sollte auch nicht darum herumreden, sondern die unangenehme Botschaft wirklich äußern. Es gibt Führungskräfte, die so etwas derart verklausuliert machen, dass Betroffene hinterher nicht einmal verstanden haben, dass ihnen soeben gekündigt worden ist. Oft sind Betroffene von der Entscheidung so aufgewühlt, dass man ihnen die nun folgenden nächsten Schritte anbieten muss wie ein Geländer. Jetzt trinken Sie erstmal einen Kaffee. Diese Unterlagen gebe ich Ihnen mit, damit gehen Sie anschließend zur Personalabteilung. Wenn Sie möchten, dann nehmen Sie heute erstmal frei. Oder ähnlich. Insofern hätte der Chef im Beispiel vom Anfang des Kapitels schon etwas mehr Unterstützung geben dürfen. Aber auch wenn es gut gemacht wird, länger als eine halbe Stunde sollte dieser schwierige Vorgang insgesamt nicht dauern. Alles andere hat dann noch Zeit. Und Sie selbst? Gehen auch Sie nun bloß nicht einfach zur Tagesordnung über. Atmen Sie durch. Besorgen Sie sich selbst einen Kaffee. Reden Sie kurz mit jemandem darüber, wenn nötig. Und wenn Sie das mehrmals an einem Tag machen müssen, was bei Restrukturierungen leider fast die Regel ist, dann seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie anschließend auch ganz bewusst etwas für sich tun müssen. Sonst laufen Sie womöglich in ein eigenes Trauma hinein. Was eine Kündigung bei den Betroffenen mittel- oder langfristig für lebensgeschichtliche Folgen hat, lässt sich sehr oft nicht wirklich vorhersehen. Es ist durchaus nicht zwangsläufig katastrophal oder führt zu elenden Lebensverhältnissen. Genauso gut kann eine Kündigung Illusionen beenden, die bis dato eine produktive Weiterentwicklung behindert haben, und kann geradezu zu einem Freiwerden bisher nicht abgerufenen Potenzials führen. Womöglich nimmt das Leben der Betroffenen eine Wendung, zu der es sonst nie gekommen wäre. Man muss sich das klar machen. Die Person, die diese Macht anwendet, greift damit zwar in das Leben eines anderen Menschen ein, und sie muss das auch tun. Aber sie weiß nicht wirklich, was das dann auslösen wird. Sie kann es aber auch gar nicht wissen und darf darum auch nicht automatisch vom Schlimmsten ausgehen. Was in der Folge passiert, ist nicht wirklich ihre Verantwortung, was auch etwas Entlastendes hat. An einem solchen Vorgang wird auch deutlich, dass es so etwas wie einen Safe Space für Führungskräfte, die Macht anwenden, eigentlich nicht gibt. Zumindest wird er nicht von anderen großzügig zur Verfügung gestellt. Wenn überhaupt, muss man ihn sich schon selbst organisieren.